So eine serielle Modernisierung passiert zu 80% nicht auf der Baustelle. Das heißt, diese ganze Planungsleistung, die Abstimmung, diese ganzen Themen, die normalerweise während eines Bauablaufs passieren, müssen im Vorfeld passieren.
Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Bernd Bayer-Kuhnlein, Head of Operations der Systems GmbH. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Bernd Bayer-Kuhnlein rede ich heute über serielle Sanierung, Probleme als Ideenfundgrube, Gesetze und Förderungen sowie die eigenen handwerklichen Fähigkeiten. Und damit wollen wir auch gleich loslegen. Meine erste Frage: Was müsste bei Ihnen zu Hause dringend mal saniert oder renoviert werden?
Also wenn es nach meiner Frau geht, einmal ganz durch und das jährlich im Zuge der Umdekoration von Winter auf Frühling. Aber natürlich sind in so einem Haus immer mal Kleinigkeiten, die gerichtet werden müssen. Aktuell habe ich gesehen, steht die Dachrinne ein bisschen an, wo ich mich drüber machen muss. Also das wird das nächste sein, wo ich mich drum kümmern muss. Aber ja, also renovieren könnten wir stetig.
Und wie gut sind Sie selbst mit Hammer, Pinsel und Akkuschrauber?
Ja, also ich selber schätze da meine Kenntnisse oder meine Fähigkeiten nicht ganz so hoch ein. Für die Familie ist es aber scheinbar ausreichend, dass ich immer mit herangezogen werde, wenn es irgendwas zum Arbeiten gibt. Also
Kommen nicht drum herum, ja?
ich komme nicht drum herum. Also wie gesagt, gibt es so einen schönen Spruch, lieber mal 5 Minuten doof angestellt. Aber irgendwie, nee, es scheint zu funktionieren, was ich mache, dass man das dann hinterher auch anschauen kann.
Sie haben gerade das Haus
Aber
erwähnt. Haben Sie
ja,
selbst denn schon privat energetisch saniert?
teilweise, also wir haben unser Objekt ist relativ neu, sodass jetzt diese energetische Modernisierung im klassischen Sinne natürlich noch nicht zum Tragen kommt. Was jetzt aber als nächstes Thema ansteht, das ist eine PV-Anlage, wo wir unsere, ja, ich sage mal, Stromsituation etwas entspannen möchten. Und das, der nächste Schritt wäre dann wirklich eine Wärmepumpenlösung, sodass wir auch hier ja auf dem Stand der Zeit dann sind.
Systems bezeichnet sich ja als Spezialist für gebäudetechnische Systemlösungen und serielle energetische Sanierung. Was genau bitte machen Sie?
Ich hoffe, dieser Podcast dauert lang genug, dass ich das jetzt umfänglich erörtern kann. Also vom Grundsatz her ist Systems ein Unternehmen, das sich mit cross-sektoralen, also Energiekonzepten beschäftigt, die eben über alle Sektoren geht, von der Wärme über den Strom, über die Mobilität und diese miteinander verbindet und daraus auch teilweise neue Erlösquellen für die Immobilienwirtschaft ableitet. Also Stichwort vielleicht Mieterstrom oder E-Mobilität. Und es ist eben, Systems hat sich diesem ganzheitlichen Denken verschrieben, dass man nicht einzelne Sektoren betrachtet, ich sage jetzt Heizung, Elektro, Mobilität, sondern diese Sektoren eben zusammen als einen Technikbaustein betrachtet und den auch so aufbereitet, also eben nicht diesen fokussierten Gewerkeblick, sondern eben wirklich über den Tellerrand hinaus das Objekt so zu betrachten, wie es auch hinterher betrieben wird. Da gehen wir eben in die Konzeptentwicklung oder auch Geschäftsmodellentwicklung für die Auftraggeber mit rein, sodass wir, na, ich sage jetzt mal, ein Wegweiser sind in die, ja, wie wir meinen, richtige Richtung. Und es geht natürlich, sagen wir, von den ersten Gesprächen, von den ersten Gedanken, dann letztlich knallhart über die Vergabesituation bis zur Betriebsphase. Also wir bereiten die Ausschreibungen vor, wenn es gewünscht ist und so weiter. Und begleiten auch die Ausführungsphase durch nachgelagerte Fachunternehmen, sodass am Ende auch dieses Konzept dann gebaut wurde oder so betrieben wurde, wie wir es anfänglich eben ausgearbeitet haben.
Auf Ihrer Internetseite wird Ihnen in den Mund gelegt, der Ausspruch geht nicht, gibt's nicht. Wie kommen Sie mit dieser Einstellung zum Thema Gebäudetechnik, und Sie haben ja auch Lösungen fürs Bad? Was waren da die Hindernisse, bei denen Sie dachten, das muss doch irgendwie gehen?
Also da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe Gott sei Dank, oder ich durfte mehrere Berufe erlernen, unter anderem eben auch in der Industrie, und kam erst nach der industriellen Geschichte dann ins Handwerk und habe dann relativ schnell gemerkt, dass man auch handwerkliches Tun mit industriellen Denkweisen verknüpfen kann. Das heißt, dass man manche Handgriffe vielleicht mit ein bisschen, ja, Nachdenken abmildern kann, also die Situationen auf der Baustelle dann ein Stück weit in Anführungszeichen industrialisieren kann, um manche Themen eben ja einfacher in der Ausführung zu machen. Und das war eigentlich diese Entstehung. Ich hatte dann auch eine Ausbildung entsprechend im Gewerk Heizungstechnik und habe dann als Bauleiter und Projektleiter selber solche, ja, Immobilien modernisieren dürfen, sanieren dürfen. Und da sind mir eben viele Dinge aufgefallen, gerade im Umgang, was Mieter betrifft. Also gerade wenn ich jetzt natürlich, Stichwort vielleicht Strangsanierung, also Schächte aufbrechen muss, wenn ich Bäder demontieren muss und das Ganze im bewohnten Zustand, das ist natürlich jetzt nicht für die Mieter sonderlich erquicklich, wenn die da über Wochen auf Baustellen leben und dann vielleicht gerade in den kalten Monaten vor das Gebäude auf Toilette müssen. Das hat mir immer schon ein bisschen, ja, zu schaffen gemacht. Natürlich haben mir die Leute auch leid getan. Und diese ganzen Eindrücke, die ich damals in dieser aktiven Zeit gewinnen konnte, haben sich dann eben in der Geschichte von Systems wiedergespiegelt, sodass man auch hier mieterorientiert oder bewohner-nutzerorientiert vorgeht, um eben die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Und natürlich gleichzeitig auch vorgedacht, vorkonfektioniert Lösungen mitbringt. Nicht erst vor Ort schafft, sondern diese Lösungen mitbringt und dann im Prinzip auf der Baustelle nur noch implementiert. Also das ist so im Großen der Werdegang.
Was war denn der Ursprung von System? Aus welchem Nukleus ist das entstanden?
Also es war so, unser Mutterschiff ist ja, ich sage mal, Europas größter Fachgroßhandel für, ja, Haus- und gebäudetechnische Komponenten. Und hier war es so, dass die Unternehmensführung im Jahr 2017 schon so weit war, sich ein Innovationsmanagement gönnen zu mögen, zu wollen. Und dieses Innovationsmanagement beschäftigte sich eben mit den Märkten von morgen. Das heißt, wo geht für uns alle die Reise hin? Wie wird sich's entwickeln? Wie wird sich die Fachhandwerkerzahl entwickeln? Wie wird sich die ganze wirtschaftliche, politische Situation entwickeln? Und ich durfte, ja, von Anfang an dabei sein. Also ich wurde gefragt, ob ich hier Lust hätte, in diesem Innovationsmanagement mit einzusteigen. Ein bisschen auch meinem Werdegang geschuldet. Ich selber war zur damaligen Zeit beim Wärmepumpenhersteller tätig und hatte dort schon, ja, ich sage mal, Ideen, Lösungen auf den Weg gebracht, die ja zum einen lukrativ war für die ganzen Anwender, also sei es für die Auftraggeber wie auch für das Ausführende, aber natürlich auch relativ einfach und relativ gut auch für den Mieter, für den Nutzer war. Also so, dass man Win-Win-Situationen schon geschaffen hat. Und das habe ich dann natürlich mitgebracht, diese Denkweise in dieses strategische Innovationsmanagement. Und daraus ist eigentlich die Unternehmungssystems im heutigen entstanden, also wo man eben einfach gedacht hat, wie kann man es dem Markt von morgen leichter machen, die Aufgaben zu erfüllen, als es heute der Fall ist. Und so war eigentlich der Werdegang zu Systems. Was wir natürlich haben, wir haben den Riesenvorteil, dass wir nicht nur auf unsere eigenen Expertisen zurückgreifen müssen, sondern eben aus diesem ganzen Produktportfolio, das unser Mutterschiff in den Regalen hat, auf deren Expertise, also auf die Expertise der Hersteller von Komponenten zugreifen können und das somit bündeln können eben und konzentriert für unsere Auftraggeber eben dann anwenden können, sodass hier unterm Strich für den Anwender eine schnittstellenlose oder möglichst schnittstellenlose Gesamtkomposition an energetischer Technik entsteht. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit gefragter denn je, eben Technologien miteinander zu vernetzen und Mehrwerte zu schaffen.
Für wen sind denn Ihre Sanierungspläne und Module gedacht? Also zum Beispiel diese Vorfassadenlösung für Strangsanierung oder die Badmodule oder die Energiezentralen?
Also im Grundsatz her ist die, wenn Sie jetzt die Strangsanierung gerade ansprechen, die ist natürlich explizit für Wohnimmobilien, die jetzt zur Sanierung anstehen, auch das aus eigener Erfahrung eben entstanden. Wenn man früher einen Schacht geöffnet hat in einer Wohnung, bis irgendwann mal in den 50er oder 60er Jahren gebaut wurde, dann hat man da drin Dinge vielleicht vorgefunden, Stichwort Asbest, das man eigentlich nicht wollte. Also wenn Sie so eine schadstoffbelastete Situation vorgefunden haben, dann war die Sanierungsmaßnahme erstmal außen vor, dann kamen andere Leute zum Tragen, man musste teilweise die Mieter aussiedeln, also ins Hotel oder sonst irgendwas, bis die Schadstoffe eben beseitigt waren. Und natürlich auch von den ganzen Aufwänden, Schmutz und so weiter, war das nicht tragbar. Und deswegen eben genau der relativ einfache Gedanke, die Installation an die Außenfassade zu packen und den Mieter, den Bewohner möglichst wenig zu tangieren. Also das war eben daraus entstanden.
Ab wie viele Wohnungen rechnet sich das denn, wenn man sowas machen
Ja,
will?
Im Prinzip, da dieses Produkt, sage ich jetzt mal, mittlerweile so konditioniert ist, ich sage mal, können Sie 2, 3 Wohneinheiten schon anfangen. Natürlich, ich sage jetzt mal, desto mehr Wohneinheiten das es sind, desto höher wird daraus die Ersparnis sein am Ende des Tages. Ne? Also ich sage mal, aktuell haben wir Objekte, das sind 8 Objekte, 122 Wohneinheiten. Also das ist eine richtig schöne Zahl und da macht es auch richtig Spaß, weil dann natürlich auch die Montage auf der Baustelle immer besser geht. Also beim ersten ist es vielleicht noch ein bisschen hackelig, der zweite wird schon besser. Aber wenn Sie nochmal 5 oder 10 montiert haben, dann geht das einfach durch. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, weil wir hier mit handwerklicher Leistung Skaleneffekte erreichen, die es eigentlich so gar nicht gegeben hat.
Aus Ihrer Erfahrung, die Sie ja gerade schildern, was bringt wirklich etwas bei der energetischen Sanierung?
Man muss differenzieren, wie man energetische Sanierung versteht. Es sind hier zwei Parameter, die es zu betrachten gilt. Das eine ist dieses große Schlagwort, das über allem hängt, die Dekarbonisierung. Das heißt, eine Reduktion in unserem CO2-Ausstoß. Dafür brauche ich keine Gebäudedämmung, da brauche ich bloß eine clevere Anlagentechnik. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch eine ziemlich alte Immobilie ungedämmt, ja, zu dekarbonisieren. Und dann gibt es den anderen Aspekt der Energieeinsparung. Das heißt, weniger Kilowattstunden im Verbrauch zu haben. Und jetzt ist genau die Frage, in welche Richtung möchte man gehen als Investor? Möchte man mit der Immobilie grün werden, also diese Dekarbonisierung, dann ist die Hülle nicht im Fokus, ganz klar. Gehe ich jetzt aber den anderen Weg und sage, ich möchte auch noch niedrigere Nebenkosten generieren oder meinen Nutzern was Gutes tun, dann gehen wir über die Gebäudehülle, dann gehen wir in die energetische Modernisierung über die Dämmung mit rein. Also das muss man ein bisschen differenzieren. Der eine Ansatz eben, die Kilowattstunden, die benötigt werden, CO2-frei zu produzieren, egal wie viele. Oder auf der anderen Seite eben die Kilowattstunden, die benötigt werden, einzudämmen. Und das funktioniert im Regelfall über Dämmung. Und da muss man eben schauen, wie der Auftraggeber das für sich selber sieht, für sein Geschäftsmodell. Und entsprechend werden dann Konzepte und Lösungen aufbereitet.
Und wie lange muss man rechnen, damit so eine Sanierung dann durchgezogen wird, wenn man zum Beispiel Ihre Vorfassadenmodule auch benutzt?
Es ist die Situation, so eine serielle Modernisierung passiert zu 80% nicht auf der Baustelle. Das heißt, diese ganze Planungsleistung, die Abstimmung, diese ganzen Themen, die normalerweise während eines Bauablaufs passieren, müssen im Vorfeld passieren. Wenn diese Produkte produziert sind, Sie sprachen vorhin die Bäder an, wenn so ein Bad produziert wird, dann werden hier, wie jetzt in dem aktuellen Fall, 122 Stück produziert. Wenn es mir noch im 5. oder 6. einfällt, dass ich irgendwas geändert haben möchte, zu spät. Also nicht wie auf der Baustelle, dass ich schnell reagieren kann, sondern hier wird produziert und durchgezogen. Und deswegen muss die Abstimmung im Vorfeld umso besser sein, umso eindeutiger sein. Und desto mehr Projekte man aber mit dem gleichen Auftraggeber abwickelt, desto schneller werden auch diese Prozesse. Der reine Umsetzungsprozess, wenn Sie den ansprechen, Dann sage ich jetzt mal, wenn Sie so einen 10-Spänner, also 10 Wohneinheiten mit zwei Vollgeschossen oder drei Vollgeschossen nehmen, dann schaffen wir es, dass der in 14 Tagen gedreht ist. Also, dass der in 14 Tagen, in 2 Wochen neu dasteht.
Und wie lange hat
Ist
dann die
machbar.
Vorarbeit gedauert?
Das kommt immer darauf an, wie weit das man gehen muss. Es kommt darauf an, das ist eine schöne Antwort, ja.
Ah.
Es ist die Situation, sind Daten vorhanden, mit denen man arbeiten kann? Oder wie in den meisten Fällen, leider Gottes ist es in Deutschland so, dass wir 60, 70% unserer Bestände nur mit fragmentierten Daten hinterlegt haben. Wenn ich dann eine Datenerfassung mache, auch das bieten wir mit an. Das heißt, auf Quartiersebene, auf Projektebene oder auch auf Portfolioebene ein Screening zu machen. Also wir erfassen sämtliche Daten vor Ort, wir scannen innen, außen, wir erfassen die bestehende Technik und darauf wird dann alles weitere oder auf diesen Daten werden dann alle weiteren Maßnahmen abgeleitet. Es gibt viele andere Vorgehensweisen im Markt, wo man mit Zulieferdaten arbeitet. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt Shit in, Shit out. Und das ist nicht unser Anspruch. Also unser Anspruch sind belastbare Konzepte zu liefern und deswegen eben die Datenerhebung. Und dann habe ich natürlich die Situation, wie komplex ist das Projekt? Brauche ich Genehmigungen von Behörden? Dann habe ich es eigentlich fast nicht mehr im Griff. Wir arbeiten ja sehr viel mit Geothermie. Das heißt, wenn ich jetzt hier Behördengenehmigungen brauche, dann kann das auch immer gut 6, 8, 10, 12 Wochen sein. Im Regelfall sollte so eine Vorplanung nach 6, 8, 9 Monaten sollte die abgeschlossen sein. Im
Okay.
Regelfall. Also das ist immer die Situation. Und desto mehr ich gleichgestellte Projekte eines Auftraggebers mache, desto schneller wird man.
Wir reden ja
Also.
gerade von Daten. Haben Sie einen Überblick, wie es derzeit mit der Anzahl der Sanierungen aussieht, die in Deutschland durchgeführt werden, um unsere CO2-Ziele zu erreichen?
Grob gesagt müssten wir pro Jahr 200.000 Objekte modernisieren. Also in die CO2-Neutralität transformieren.
Und wo sind wir?
200.000 Objekte. Naja, das würde eine Sanierungsquote in etwa von 4 bis 5% entsprechen. Aktuell sind wir bei einer Sanierungsquote unter 1%. Also wir erreichen mit dieser Geschwindigkeit nicht im Mindesten, nicht mal ansatzweise die gesteckten Klimaziele.
Glauben Sie, dass sich das jetzt auch mit den neuen Förderungen, die es gibt, ändern wird? Dass sich das ein bisschen hochschraubt?
Natürlich wird die Fördersituation hier dazu beitragen, einen ja, entsprechenden Markt zu erschließen. Aber ich sage mal, im Grundsatz her ist es eher nicht die Förderkulisse dahinter. Eine energetische Modernisierung, wie wir so heute vornehmen müssen, also gerade über die Kopplung alleine Photovoltaik und Wärmeerzeugung, ist wesentlich komplexer und teurer, muss man auch ganz klar sagen, wie früher die klassische Modernisierung. Aber es erschließen sich daraus natürlich auch neue Möglichkeiten für die Bestandshalter. Wir haben die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, diese Modernisierungssituation über Anführungszeichen, neue Geschäftsmodelle mit Refinanzierungs, ja, mit Renditen eventuell sogar zu hinterlegen, die Refinanzierung jetzt praktisch nicht zu einer Investition oder die Maßnahme nicht zu einer Investition machen, sondern zu einer Kapitalanlage. Und dann wären die Fördermittel Benefit. Also die würden praktisch diesen Return on Invest nur eher herbeiführen. Aber vom Grundsatz her wäre die Immobilie irgendwann in der Lage, mit der neuen Technik Geld zu verdienen. Und ich glaube, und das ist meine ja doch jetzt über einige Jahre gemachte Erfahrung, man sollte keine Geschäftsmodelle auf Fördermittel oder Subventionen fußen. Die sollte man annehmen, die sollte man dankbar annehmen und mitnehmen, natürlich, aber man sollte keine Geschäftsmodelle eben auf Basis der Subvention oder Fördermittel gründen.
Wie realistisch
Also
ist das? Wie wichtig sind die Förderungen tatsächlich aber in Deutschland?
Es ist ein Ansporn. Es ist ein Ansporn, was zu tun. Es mindert das Risiko, ganz klar. Also das finanzielle, das wirtschaftliche, das unternehmerische Risiko wird damit abgemildert. Und damit fällt die Entscheidung natürlich leichter, hier mal was Neues auszuprobieren. Aber letztlich ist es halt eben die Situation. An Fördermitteln Geld zu verdienen, ist auch nicht der Sinn der Sache, ne? Also man muss das schon ein bisschen in der Relation betrachten. Und Fördermittel sind ein guter Ansporn eben für diese Begründung der Maßnahmen, also dass man mal losläuft. Aber eigentlich sollte man dann erkennen, dass man eigentlich mit dem Umsetzen der Maßnahmen auch ohne Fördermittel klar käme. Aber wie schon gesagt, als Ansporn, als erster Treiber für die Umsetzung sind sie gut und wertvoll.
Vor dem Hintergrund der eben genannten Sanierungsquote und der Förderungen, die aktuell ja hochgefahren werden wieder, wie groß schätzen Sie das Marktvolumen für Sie ein, für serielle Sanierung?
Also da gibt es relativ eindeutige Zahlen. Also wenn man jetzt die Gebäude bewertet, die sich relativ gut für serielle Sanierung eignen, dann reden wir nur bei Wohnimmobilien von einem, ja, von einer Zahl bis 2045 in Höhe von ungefähr 100 Milliarden Euro. Also nur bei den Wohnimmobilien. Nichtwohngebäude, Gewerbeimmobilien ist auch eine immense Summe, ein immenser Markt da, der aber wesentlich komplexer ist und nur bedingt seriell umsetzbar ist.
Und welche Auswirkungen hat für Sie das neue Gebäudeenergiegesetz und die Sanierungspflicht?
Ja, es ist ein Für und ein Wider. Also natürlich sind manche Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes hilfreich, weil sie die Leitplanken setzen, in welche Richtung das es gehen muss. Ich glaube, eher schädlich waren die Diskussionen um dieses neue Gesetz, die sehr viel für Unsicherheit gesorgt haben. Wir merken es aktuell in den Märkten, auch wenn wir jetzt die Industrien anschauen, die sich eben in diesen Märkten tummeln, dass jetzt hier durch dieses Gebäudeenergiegesetz respektive die Diskussionen daraus doch viel Wuling entstanden ist, wo dann in letzter Konsequenz die Auftraggeber, die ja die ganze Party bezahlen am Ende des Tages, immens verunsichert wurden. Und was wir beobachten, ist jetzt ein Stück weit eine Abwartehaltung, was jetzt passiert. Also ich glaube, es braucht jetzt hier noch ein paar Wochen, Monate der Ruhe, bis sich dann die Auftraggeber wieder drauf einlassen. Aber es ist ein wichtiges Instrument, das Leitplanken steckt. Die Marschrichtung, glaube ich, entsprechend schon richtig vorgibt.
Können Sie mir sagen, warum es Ihrer Meinung nach so schwierig ist, in Deutschland die Sanierung weiter vorzutreiben? Also die Sanierungsquote ist ja wirklich viel zu niedrig. Gibt es im Ausland vielleicht auch bessere Umsetzungen?
Ja gut, bessere Umsetzungen im Ausland sind die Anforderungen mitunter anders. Ich sage mal in Deutschland, ich höre immer die Kosten, die Kosten, die Kosten. Was richtig ist, die Kosten sind natürlich in Deutschland enorm. Es liegt aber vielleicht daran auch begründet, dass wir in Deutschland ungefähr 20.000 Bauvorschriften haben, wo ich vielleicht 19.000 jetzt eigentlich gar nicht bräuchte, die im Laufe der Jahre gewachsen sind. Und diese Bauvorschriften, die ziehen natürlich Kosten und Doings massiv in die Höhe. Und da haben es andere Länder natürlich ein bisschen einfacher. Die bauen genau solche Häuser und haben vielleicht bloß 1.000 Bauvorschriften. Und das macht es in Summe dann wieder günstiger. Also wenn ich jetzt an Projektentwickler denke, die hier Vorlaufzeiten haben von 5, 6 Jahren, bis ein Projekt mal umgesetzt werden kann. Und das in dieser unsicheren finanziellen Landschaft. Dann frage ich mich, ob es nicht ganz alles ein bisschen schneller gehen würde, wenn ich hier ein bisschen gezielter wäre. Wenn ich alleine schaue, wir haben 16 Landesbauordnungen. Jede Landesbauordnung entspricht eine andere Sprache oder in Teilen eine andere Sprache. Es ist sehr komplex bei uns in Deutschland hier was zu tun. Ich glaube, da müssten wir erstmal ein Stück weit entbürokratisieren. Und zwar gut entbürokratisieren, dass wir auch hier schnelleres Doing bekommen, dass wir hier Prozesse etabliert bekommen, dass wir hier das Bewusstsein etabliert bekommen, dass es auch seriell funktioniert, dass man weggeht von dem klassischen Sektorendenken, also von dem fokussierten Fachdenken, sondern wirklich übergreifend in seine angrenzenden Gewerke mit reindenkt, Wechselwirkungen berücksichtigt. Das alles müsste ziemlich schnell passieren, glaube ich, um hier, ja, PS auf die Straße zu kriegen.
Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem geht nicht, gibt's nicht vom Anfang. Gibt es derzeit ein Problem, das Sie beschäftigt, was Sie ähnlich lösen wollen?
Eins. Ja, was heißt Problem? Ich denke nicht in Problemen, ich denke in Lösungen. Und ich bezeichne ein Problem auch nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Und auch das zeigt ein Stück weit die Erfahrung dass mit dem nötigen Engagement und dem nötigen Willen eine Lösung zu finden, auch Lösungen gefunden werden können. Und das ist meine feste Denke. Und deswegen geht es nicht witzig, es ist ein schöner, platter Spruch, aber letztlich steckt dann dahinter, dass ich lösungsorientiert unterwegs bin und nicht problemorientiert. Und das ist auch ein Problem, das wir öfters leider Gottes sehen. Man denkt in Problemen. Das geht nicht, weil. Das geht nicht, weil. Also unser Ansatz ganz klar bei Systems, wir sprechen nicht in das geht nicht, weil, sondern wir denken in was müssen wir tun, um. Und das ist ein ganz anderer Ansatz und das ist ein Stück auch eine Einstellungssache. Damit muss man sagen, löst man viele Herausforderungen, die so täglich um uns herum sind, wenn man wirklich sagt, was muss ich tun, um diesen zu begegnen, ist es besser, als sich drüber zu ärgern, dass was nicht funktioniert, weil es so ist, wie es ist.
Haben Sie trotzdem ein aktuelles Beispiel?
Jetzt haben Sie mich eiskalt erwischt mit dem
Ah.
aktuellen Beispiel, aber aktuell ist es wirklich so, dass wir dran, ja, knabbern, dass das Bewusstsein im Markt für serielle Sanierung, also für das, was ich eingangs schon mal sagte, dass 80% der Leistung nicht auf der Baustelle erfolgen. Und da haben natürlich viele Unternehmen ein Problem damit. Es geht schon ganz, ganz banal los mit Rechnungsprüfen. Es gibt Vorkasserechnungen, die nicht prüfbar sind, weil keine Leistung, die ich irgendwo kontrollieren könnte und so weiter. Und hier arbeite ich gerade dran, sagen wir, das Ganze transparenter zu machen, eben diese ganze Prozesskette einer seriellen Sanierung transparent zu machen und auch die Kosten zuzuordnen, wo die entstehen. Weil es ist natürlich so, wenn ich 60, 70, 80% Vorleistungen nicht auf der Baustelle habe, passieren sie ja trotzdem irgendwo. Und entsprechend sind wir dazu ja schon verpflichtet, Vorkasseleistungen abzurechnen. Und der Kunde, der Auftraggeber, soll natürlich auch verstehen, wie die entstehen, warum die entstehen und was da entsteht. Und ich glaube, diese Transparenz, das ist momentan die größte Herausforderung, die ich persönlich jetzt hier habe, diese Transparenz zu schaffen, eben für dieses Vorgehen. Die serielle Sanierung hat mehrere Aspekte. Das heißt, wir haben die serielle Sanierung, das ist das, was wir auf der Baustelle sehen. Da kommt jemand, klatscht eine Fassade hin, toll. Macht jemand eine Energiezentrale, toll. Was davor ist, sieht kein Mensch. Eine serielle Sanierung setzt meines Erachtens auch ein Stück weit eine serielle Vorbereitung voraus und serielle Prozesse auch im Waren- und Zahlungslauf. Also das sind drei Bausteine, die hier irgendwo ineinander greifen müssen. Weil sie können noch so seriell auf der Baustelle sein. Wenn sie für eine Vorbereitung 4 Jahre brauchen, haben sie auch nichts gekonnt. Also das ist die Situation. Und da muss man eben zusammen mit dem Auftraggeber auch den Konsens finden, dieses zu wollen. Und dazu muss er es kennen. Und das ist aktuell die Herausforderung, dieses Bewusstsein zu schaffen, was vorbereitend notwendig ist und was dort passiert in dieser Vorbereitung.
Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die ich jedes Mal stelle. Was wünschen Sie sich von Immobilienwirtschaft und von der Politik?
Eine ganz einfache Aussage, endlich zu machen. Also, ja, es ist wirklich so. Also, man redet, egal wo ich bin, man redet über Dekarbonisierung, man redet über die Sanierung, man redet. Was wir heute nicht tun, und das ist Fakt, wird morgen nur teurer sein. Also, deswegen heißt es, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und da bedeutet es für mich, die Immobilienwirtschaft, die Politik hat von uns, und uns nehme ich jetzt mal na, die Kollegen der Zunft, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen, gefordert, Lösungen anzubieten. Es gibt so viel richtig tolle Lösungen mittlerweile am Markt, von Unternehmen, von Startups und so weiter. Aber die Umsetzung hängt. Das heißt, ich lasse diese ganzen Unternehmen jetzt am ausgestreckten Arm verhungern, obwohl ich sie eigentlich gefordert habe, dass es sowas gibt. Und das ist meines Erachtens nicht richtig. Also auch hier die Industrie, wir, die Unternehmen, wir haben geliefert. Und jetzt ist es an anderer Stelle, was zu tun. Die
Okay.
Lösungen sind da.
Dann danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gerne. Danke auch.
Vielen Dank, Herr Bayer-Kuhnlein, für dieses Gespräch, in dem Sie von Ihren eigenen handwerklichen Erfahrungen, Probleme und Lösungen bei der seriellen Sanierung sowie Vor- und Nachteile durch Gesetze sowie staatliche Förderung berichtet haben. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, Im Fokus Veranstaltungen und unserer Im Plus Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten Im Fokus am 26. März 2024 dreht sich alles um das Thema ESG, Beschleuniger der Transformation. Im Plus Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Event. Bis zum nächsten Mal bei Im Talk, Ihre Bianca Diehl.